möglich ist, wenn dein geliebter Sohn, der sein Leben für eine gefallene Schöpfung dahingegeben hat, um sie wieder zurückzuführen, in Menschen wirksam wird. Und wie sie dann in jungen Jahren Frucht bringen können, so dass bleibende Frucht entsteht und dein Name, Herr Jesus, dein Werk geehrt werden, mitten in einer Welt der Finsternis und der Dämonie. Hab Dank, dass du der Gleiche bist, auch heute, mitten unter uns. Komm in unsere Mitte, ganz besonders zu denen, die sich verlangen, aus den Einengungen und aus den Widernissen ihres Lebens heraus dich zu erfahren und in deiner Gnade, mit deiner Freude ausgerüstet, mit deinem Frieden erfüllt, den Weg heimwärts gehen. Schenkst, dass wir dabei nicht hängen bleiben, sondern uns immer wieder neu hineinstellen in den lichtvollen Weg, den du in deinem Worte uns zeigst. Auch heute willst du das tun. Dafür preisen wir deinen Namen, Herr Jesus, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Es sollte gestern etwas deutlich werden, dass auch Menschen, die Gott kennen, mit denen er mehrmals gesprochen hat, die er immer wieder durch Guttaten herausgelöst hat aus den Bindungen, in die sie hineingeraten waren, hängen bleiben können auf dem Heimweg. Aber Gott griff dort nicht auf, wo er einmal angefangen hat. Ich bin gewiss, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollführen, auch wenn wir meinen, wie wird's wohl weitergehen? Denn wir sehen ja, wie auf allen Seiten die Finsternismacht sich rüstet, auch wenn wir heute freier atmen können als etwa vor einem Jahr und wir sehen dürften, wie Gott Mächte, von denen wir mit Recht annehmen konnten, dass sie sich gegen ihn und gegen seinen Christus stellen würden, heute bewiesen haben, dass sie nichts vermögen. Nicht einmal der Name einer Stadt wurde weiterhin nach dem benannt, nachdem man ihn einmal umgenannt hat. Die Karl-Marx-Stadt heißt nach dem Willen seiner Bewohner heute wieder Chemnitz. Nicht einmal dieser Name konnte in den 40 Jahren erhalten bleiben. Wie viel weniger das System, das dahinter steht. Wir sind dankbar dafür. Aber wir sind auch immer noch von einer Sorge erfüllt. Es könnte unter Umständen wieder das Menschliche sich in den Vordergrund bringen und das, was von Gott gedacht ist, zurückdrängen. Wir können nur immer wieder bitten, Herr, sei uns gnädig. Jakob hat dieses Gebet vergessen. Er war zu sehr beschäftigt mit seinem Reichtum. Und nun blieb er hängen. Sukkot, er baute sich Hütten. Das hatte Gott nicht geboten, sondern er hat gesagt, ziehe an den Ort, woher du gekommen bist. Und er ließ sich vor der Stadt, vor einer heidnischen Stadt, in der die Dämonie einen festen Wohnsitz hatte. Sichem war ja bis herauf in die Zeit Jesu. Nein, bis in die Apostelzeit hinein. Immer die Stadt, in der die Dämonie in besonderer Weise sich festgekrallt hatte. Wie eine Frau, die an den Brunnen kam, zu der Jesus sprach, stammt ja aus dieser Stadt. Hineingebunden in das Leben, das ihr nicht helfen konnte, ein neues Leben zu führen. Erst als Jesus mit ihr sprach. Sichar blieb auch die Stadt, in der die Apostel wirkten und wo ein Zauberer, ein Simon, die Menschen in Bann geschlagen hatte, aber wo das Leben dann durchbrach. Jakob in seiner Naivität vielleicht, als könne er überall mit dem starken Israel sein und bleiben. Nein, wir können nicht überall bleiben. Auch wenn wir meinen, wir könnten auch dort in eigenem Planen uns aufhalten, wie Gott gesagt hatte, da gehörst du nicht hin, so wie jene russische, ich glaube Baedeker erzählt das, jene russische adelige Dame sagte, oh ja, ich kann auch mit Jesus zum Tanzen gehen, ganz bestimmt. Wen Gott dazu beruft, auch mit Jesus zum Tanz zu gehen, der kann auch dort evangelisieren. Aber in der Regel ist es doch so, dass man besser die Orte meidet, wo man unter Umständen in Gefahr geraten könnte. Das hat Jakob vergessen. Seine Tochter war es, die Dina, verwöhnt von den 6 Brüdern, die war es, die den Vater zu langweilig fand. Obwohl der Vater einen Festgottesdienst veranstaltete. Da selbst, aber Gott hatte nicht gesagt, baue da selbst einen Altar vor der Stadt Sichem, sondern baue in Bethel da selbst. Das heißt ja dann ausdrücklich, schon gut, wenn wir auf einzelne Worte achten, da selbst baute er dann den Altar, an dessen Rande er den Namen des Gottes El Bet El anrufen konnte. Des Gottes, der die absolute Macht hat. Aber er blieb dort hängen und Dina war die Brücke, auf der es möglich war, eine Verbindung zu schaffen. Aber es war eine widergöttliche Verbindung. Eine schreckliche Geschichte, die damit endete, dass die beiden Söhne Simeon und Levi ein Blutbad anrichteten. Die übrigen 11 Söhne kamen, die Stadt überfielen, die noch Lebenden töteten und die ganze Stadt beraubten. Und das führte an den Rand der Existenz. Und wenn Gott nicht wieder gesprochen hätte, wie am Anfang, da er eine Neuordnung in das Durcheinander hineinbrachte, da alles, Luther sagt, Wüste und leer geworden war, ein Tohu Wabohu, nur noch die Urfluten alles beherrschten, ein Neues begann mit seinem Sprechen. Und Gott sprach. Genauso beginnt jetzt das 35. Kapitel in der Genesis. Und Gott sprach zu Jakob. Sieh aus, du gehörst nicht dahin. Menschen, die Gott kennengelernt haben, können nicht an jedem Ort existieren, sondern für sie bestimmt Gott den Ort. Das kann unter Umständen auch eine Gefängniszelle sein. Das kann unter Umständen auch das Eingefügtsein in die Masse, die im Gleichschritt marschiert, und wir müssen mitmarschieren. Das kann auch ein Kampfgebiet sein. Aber dann ist es immer eine Verfügung Gottes, des Allmächtigen. Von dem sind wir abhängig. Und es ist gut, sehr still zu werden und zu hören, was will jetzt Gott? Zieh aus an den Ort, wohin du gehörst. Du kannst nur dort ein Zeugnis sein. Nicht überall in der weiten Welt ist dein Platz, sondern dein Platz wird von mir bestimmt. Und wenn du deine Aufgabe erfüllen willst, worin bestand denn die Aufgabe eines Jakob? Die bestand nicht im Evangelisieren, sondern sie bestand darin, Träger des Heils zu sein, weiterzugeben, was Gott vorhatte. Und sein Vorhaben gipfelt in seinem eigenen Sohn, in Jesus. Der sollte aus der Linie, aus der Genealogie eines Jakob kommen. Das war seine Aufgabe, eine höchst bescheidene Aufgabe in den Augen der Menschen. So wie der Gemeinde von heute auch eine höchst bescheidene Aufgabe ist. Und es bedarf dann nicht erst einer besonderen politischen Entwicklung, um die Gemeinde wieder zu erinnern, was Reinhold Schneider, ein katholischer Christ, so treffend damals sagte, als uns wirklich nichts anderes übrig blieb: allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häupten aufzuhalten. Den Täter werden es nie bezwingen. Was sie geschaffen, wird zerstört. Ja, das ist uns vor Augen geführt worden. Seien wir sehr, sehr vorsichtig, wenn es wie damals heißt, ihr müsst hinein und ihr müsst mitmachen. Ach, ich denke an einen Bruder, der immer wieder gesagt hat, wir Christen gehören in die SA, damit wir sie vor der Entwicklung ins Wiedergöttliche hinein bewahren. Ein menschliches Beginnen, diese Gruppe von Menschen konnte nicht durch uns bewahrt werden, sondern die darin waren, standen in Gefahr, mit hineingerissen zu werden in ein Handeln, das sich gegen Gott selber richtete, ohne dass sie es wollten. Das ist eben die große Verführung. Diese Verführung ist ein Jakob erlegen, als er an einem Platz war, wohin er nicht gehörte. Und nun sorgt Gott dafür durch ein schmerzliches Geschehen. Wir wünschten, dass dieses Kapitel 34 im ersten Buch Mose nicht in der Bibel stünde. Wir haben es schon oft gedacht. Oh Gott, warum wird denn das alles, dieses Schreckliche geschehen, das einen unter Umständen bis ins Träumen hinein verfolgen kann, so furchtbar grausam war es. Warum steht denn das? Könnte das nicht getilgt werden? Du willst doch nur das Gute und lässt nun aufzeichnen, was damals war. War notwendig, damit der Heilsträger nicht versinke in der Weltlichkeit. Hören wir, die direkte Brücke führt zu Römer 12. Was heißt es da? Wie heißt es dort? Von dem Vernünftigen, von dem wortgemäßen, logosgemäßen Gottesdienst. Wie geht es dann weiter? Und stellet euch nicht dieser Welt gleich. Wir können nicht der Welt beweisen, dass wir ein kultureller Machtfaktor sind. Sie wird wohl zu gegebener Zeit unsere Arbeit sehr wohl auszunützen verstehen. Aber dass sie sich bestimmen lässt von uns, denn sie muss nach ihrem eigenen Gesetz, nachdem sie angetreten ist, bis hin ausreifen zur letzten Frucht. Das zeigt uns nämlich das Wort Gottes. Das ist ja nicht unser Denken, sondern der Gipfelmensch muss herauskommen, der die ganze Menschheit verführt, gegen Gott selber anzutreten und mit den technischen Mitteln, die dann zur Verfügung stehen, zu versuchen, Gott aus seiner Wohnung hinauszuwerfen und bis in den Himmel hinein. Ja, wirklich, bis in den Himmel hinein. Ich habe mir von Leuten sagen lassen, die auf dem Gebiet der Atomforschung Bedeutendes geleistet haben, dass man in Russland versuchen würde, auch weil die technischen Mittel, die Weltkörper zu erreichen, begrenzt sind. Über die Venus hinaus wird man kaum kommen, es dauert zu lange, dass man versucht, geistige Mittel einzusetzen, um sich in Gedankenschnelligkeit von einem Weltkörper in den anderen zu versetzen. Es wurde dort erforscht, haben wir die Möglichkeit? Und anscheinend sind im Menschen Möglichkeiten, die doch weit, weit größer sind, als wir bisher angenommen haben. Und wenn sie noch von geistigen Wesen unterstützt werden und hier eine Verbindung zustande kommt, dann wird Gott eines Tages sagen, lasst uns hinunterfahren, denn dem Menschen ist's nicht mehr unmöglich, mit seinem Turm den Himmel zu erreichen. Und Gott musste dann mit einem furchtbaren Gericht eingreifen. Das fordert ja die Gerichte Gottes heraus. Ich kenne Männer, die sind in der Nachrichtenübermittlung tätig, die sagen, was wir tun müssen und erforschen, ist Wegbereitung für den Antichristen. Wir sind dabei, die totale Überwachung der Menschen in die Praxis umzusetzen. Und ich muss mitmachen, ich kann mich dem nicht entziehen. Ich habe ein so kleines Arbeitsgebiet, dass man von hier aus nicht mehr überblicken kann, was das Ganze möchte. Aber ich weiß, es geht dahin, jeden Einzelnen bis in seine Gedankenwelt zu überwachen. Und das wird kommen. Das ist die Welt, von der der Apostel sagt, wo steht's? Im Galaterbrief, gleich am Anfang. Er hat euch herausgerissen aus diesem gegenwärtigen Zeitlauf. Da steht auch das Wort Äon. Nicht? Aus diesem gegenwärtigen Zeitlauf. Herausgerissen. Wir kommen ja vom Borngräber her. Und er hat immer wieder gesagt, und heute sagt man den Christen, geht möglichst weit hinein. Er meinte, dabei verlieren wir unser Zeugnis. Nicht die Welt wird anders, aber die Welt nimmt uns, um uns zu benutzen. Ich habe in Krishna einen Priester, katholischen Priester, der dem Bentheimer Kreis angehört, also evangelisch geworden ist, gehört, der sagte, wenn Jesus sagt, das Evangelium wird auf der ganzen Welt verkündigt, dann kann es nur ein Evangelium sein, das dem Menschen gemäß ist. Denn das nimmt der Mensch an. Aber wo das Kreuz verkündigt wird, das immer wieder unser aufstrebendes Ich durchkreuzt, da werden nur wenige bereit sein, diesen Weg zu gehen. Sind wir bereit? Das muss ich mir immer wieder sagen. Bin ich bereit, diesen Weg zu gehen? Jakob hörte Gott und er gab die richtige Antwort. Die bestand nun nicht in einer Aktivität, sondern sie bestand darin, dass er sagte, Genesis 35, Vers 2. Da sprach Jakob zu seinem Hause und zu allen, die mit ihm waren, tut von euch die fremden Götter, so unter euch sind, und reinigt euch und ändert eure Kleider und lasst uns auf sein und gehen Bethel ziehen, dass ich da selbst, jetzt kurz im Klar, da gehöre ich hin und nicht vor sie hin. Einen Altar mache dem Gott, der mich erhört hat zur Zeit meiner Trübsal und ist mit mir gewesen auf dem Wege, den ich gezogen bin. Da gaben sie ihm alle fremden Götter, die unter ihren Händen waren, und ihre Ohren spangen und ihre Ohren spangen. Ja, warum wird jetzt die besonders erwähnt? Und er vergrub sie unter einer Eiche, die neben sich im stand. In Puschendorf war mir Zeit gegeben, da war das auf 5 Stunden verdrängt, da konnte ich darauf eingehen. Und ihre Ohren spangen. Ich bin gestern sofort nach der Stunde aufmerksam gemacht worden, wie wichtig dieser Satz ist. Die Ohren spangen. Ich wundere mich in der S-Bahn und in der U-Bahn, aber mehr Gelegenheit, die Menschen zu betrachten, als irgendwo anders, weil sonst ist es dunkel und da sieht man das. Ich wundere mich, was es da für Ohrenspangen gibt. Aber nicht nur wie früher so ein kleines Herzchen oder ein kleiner netter ein brillant mal und es sieht ganz nett aus. Aber solche Gehirne, das kommt doch nicht von ungefähr. Und worüber ich immer wieder erschrecke, so viele junge Männer, die nur an einem Ohr einen Ring tragen. Und da beobachtet man, beobachtet so die Menschen, da kommt ein ganz Fremder mit einem Ohrringchen, setzt sich einem anderen jungen Mann gegenüber, der hat auch ein Ohrringchen. Und ich sehe ganz deutlich, wie die ihre Blicke tauschen und Einverständnis in ihren Blicken zeigen. Ich will nicht sagen, was das bedeutet. Es ist eine schreckliche Sache, wie man sich, wie sich heute Männer zu erkennen geben, dass sie in einer Sache eins sind. Die sind nämlich an eine Sache gebunden und können gar nicht anders. Ich will keine Predigt halten wie ein Abraham aus Santa Clara, der den Leuten die Leviten lesen konnte, da zur Zeit des 30-jährigen Krieges in Wien, wenn man anfing, so in der Mode zu schwelgen, hat gar keinen Sinn. Unser Bruder Merz hat gesagt, wenn es der Geist Gottes nicht sagt, dann werden wir solche Menschen nur abstoßen. Aber es ist doch zu bedenken, was das bedeutet. Ich bin Gast in einer gläubigen Familie. Eltern gläubig, Söhne gläubig, Tochter gläubig. Und eines Tages sitzen wir beim Mittagtisch und die Söhne eröffnen, dass sie von jetzt an auch einen Ohrring in einem Ohr tragen. Sofort sagt der Vater, das kommt in meinem Hause überhaupt nicht in Frage. Denn sonst hält man euch, nun ja, für diese Gruppe von Menschen, ist uns das gar nicht bekannt, was das eigentlich bedeutet. Ich will es auch gar nicht erwähnen, man muss nicht alles in der Öffentlichkeit ausbreiten. Was sagen die Söhne? Nun ja, wir können ja auch ausziehen. Die Bindung an diese allgemeine Sitte, die heute in erschreckendem Umfang zunimmt und zu einem öffentlichen Erkennungszeichen für eine abartige Sache geworden ist. Die Söhne wussten vielleicht gar nicht, was sie damit begonnen haben. Sie waren ja gläubig erzogen. Viele Gläubige wissen ja oft gar nicht, in was für ein Gebiet sie sich begeben. Und man kann in Gefahren sich begeben, auch dann, wenn man gar nicht ahnt, was die Sache bedeutet. Nur der Hinweis, anscheinend für heutige Verhältnisse, nicht ohne weiteres zu überhören. Alle Götzen herausgeben und alle Ohrenspangen. Unser Bruder Lothar könnte uns darüber noch viel, viel mehr sagen, wie das in frommen jüdischen Familien überhaupt nicht möglich ist, sich mit Ohrspangen zu schmücken. Damit wir uns recht verstehen. Aber die Dinge sind nicht bloß Sachen, die einmal von Bedeutung waren, die gewinnen heute wieder an Bedeutung. Vielleicht machen wir unsere Augen ein wenig auf und betrachten die Menschen in ihrem äußeren Verhalten und in ihrem Gesichtsausdruck. Denn was da nun an äußeren Merkmalen deutlich wird, das prägt sich auch allmählich nach außen hin aus. Nur so viel. Es ist ja kaum der Mühe wert, darüber zu reden, aber es sollte doch noch gestreift worden sein. Und dann zieht Jakob an den Ort, wohin er gehörte. Und da offenbart sich Gott ihn. Denn das ist der Ort, wo er bleiben soll. Gläubige auf falschem Boden sind ein Widerspruch in sich selber. Nun kommt ein Satz, ein einziger Vers. Da starr Deborah, der Rebekka Amme, und ward begraben unterhalb Bethel, unter der Terebinte, die da ward genannt, die Klage-Terebinte. Hier erfahren wir, das in der Nähe Jakobs, ich weiß nicht wie viele Jahre, eine Frau lebte, die hatte sicherlich Rebekka in ihrer Sorge um den geliebten Jakob nachgesandt. Vielleicht mit einer Karawane. Jakob sah ja seine Mutter nie mehr. Er musste fliehen und die Verbindung mit der Mutter war nur noch auf Boten beschränkt, die von Haran zur Mutter nach Kanaan gingen. Sonst keinerlei Möglichkeit. Und sie hat sicher diese Deborah nachgesandt. Sie war schon die Amme der Rebekka, war also lange, lange in der Familie tätig. Und diese Ammen, die erzogen ja weitgehend die Kinder. Hochgeachtete Persönlichkeiten, so wie die Spreewälder Ammen in Berlin ja auch hochgeschätzte Persönlichkeiten waren. Meine Schwiegermutter, die in Berlin lange, lange Jahre tätig war, hat erzählt von den Spreewälder Ammen, die dort im Tiergarten saßen, hochgeschätzt von allen Menschen. Die durften nicht arbeiten, die hatten nur die Aufgabe, Kinder zu stillen und zu betreuen. Sie dort in ihrer schönen Spreewälder Tracht saßen, hochgeachtet. Ammen waren schon immer hochgeachtete Persönlichkeiten. Deborah, die Amme der Rebekka. Aus Sorge um den Sohn ihm nachgesandt. Rebekka musste also der Deborah, das ist eine andere Frau als die in Richter 4, auf, wache auf, Deborah, die das müde gewordene Volk wieder zum Kampf aufrief und durch ihre Tätigkeit den Sieg herbeiführte. Aber der Name ist eben der gleiche. Und darin liegt ja schon die Wertschätzung, die man dieser Frau entgegenbrachte. Wir fragen uns, ist vielleicht die Deborah die Persönlichkeit gewesen, die an der Seite eines Jakob stand und durch ihre Mühe, vielleicht auch durch ihre Gebete, ihn vor den letzten vernichtenden Schlägern zu bewahren. Wie ist das? Kommt das auch heute noch vor, dass Männer, auf die sich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit richtet, nicht einmal die starken Persönlichkeiten sind, sondern dass hinter ihnen vielleicht ganz schwache Frauen stehen, die durch ihr betendes Eintreten erst möglich machen, dass der Mann zu seiner vollen Entfaltung kommt. Was sagt die Heilige Schrift dazu? Ich erinnere an die Frauen, die Jesus umgeben haben. Bei den Männern, die Jesus als seine Freunde bezeichnete, findet sich so viel Versagen. Da war einer, der hat ihn verleugnet. Da war ein anderer, der hat ihn verraten. Da war ein dritter, der bezweifelte alles. Ein reiner Skeptiker. Was hatte Jesus selbst 8 Tage nach seiner Auferstehung noch mit dem für eine Mühe, dass er ihn zum Glauben an die Auferstehung führen konnte, obwohl doch das im Volke ein Allgemeingut war, an die Auferstehung zu glauben, aber wenn einer skeptisch veranlagt ist und schwermütig noch dazu, wie jener Thomas eben war. Und da waren die anderen, die bei der Verhaftung geflohen sind, bis auf einen Jüngling, der gar nicht dazugehört hatte. Der spätere Verfasser des Markus-Evangeliums, Johannes Markus, der es wagte, als die starken Männer geflohen waren, noch da zu bleiben, den sie dann greifen wollten, der aber dann sein Gewand fahren ließ und so geflohen ist, der Jüngling, spätere Begleiter des Apostels Paulus, von dem etwas berichtet wird, das meistens falsch ausgelegt wird. So war die Sache gerade, dass der Mann aus Furcht gesagt hatte, lieber Paulus, da gehe ich nicht mit dir, denn welcher junge Mann würde nicht ein Abenteuer, ein neues Abenteuer wagen, wenn er jetzt sagt, jetzt steigen wir übers Taurusgebirge hinüber in das Innere Kleinasiens zu den halbheidnischen, keltischen Stämmen, die dort oben wohnen, mit ihrer gutturalen keltischen Sprache und verkündigen dort das Evangelium. Keine Spur, dass der eine Angst gehabt hätte vor dem, was ihm dort blühte. Ich weiß nicht, mein Sohn ist ja nach Nigeria. Wie viel Abenteurerlust mit dabei war, das weiß ich nicht. Das könnte nämlich sehr wohl sein, denn ich halte junge Männer für geeignet, auch einen Weg zu gehen, vor dem Erwachsene warnend zurückschrecken. Viel Versagen können wir von den Frauen, die Jesus gedient haben, Lukas zählt sie auf mit Namen, können wir von denen auch feststellen, dass sie geflohen wären, dass sie den Herrn enttäuscht hätten. Wir standen am Wege, als der Kreuzträger zum Kreuz ging, Frauen, und wagten es, den Herrn anzusprechen. Durch ihre Teilnahme, dadurch haben sie sich ja verdächtig gemacht. Kennen doch, wir haben doch auch einmal eine Zeit durchlebt, wo man nicht Teilnahme zeigen dürfte an irgendeinem, der von Staats wegen verurteilt worden war, sondern wo man zumindest verschwinden musste. Die sind nicht verschwunden. Und wer stand denn unter dem Kreuz in der Hauptsache? Frauen, die uns sogar mit Namen genannt werden. Und wem ist dann der Herr Jesus als Auferstandener zuerst erschienen? Frauen. Und was haben diese Frauen später bedeutet? Als solche, die ihre Häuser zur Verfügung stellt, wie jene reiche Maria, deren Sohn ja der Markus, Johannes Markus war, wo die Männer sagten, lasst euch ja nicht sehen, sondern die Türe zweimal zugeschlossen haben, als sie hinter den verschlossenen Türen waren, vor Angst, und die Frauen öffneten ihre Häuser. Ist das nicht ein lieblicher Zug? Gewiss. Bei der Einführung der Sünde war eine Frau die Wegbereiterin. Aber bei der Beseitigung der Sünde durch Jesus am Kreuz auf Golgatha zeigen gerade Frauen ein für heute noch erfreuliches Bild. Und wenn wir etwa bedenken, was Frauen für das Leben des Apostels Paulus bedeutet haben, brauchen wir bloß ein Kapitel aufschlagen, über das kaum einmal eine Bibelstunde gehalten wird. Das ist, Römer 16. Da werden ja so viele Namen nur genannt. Womit geht's da an? Grüßet Priscilla. Wer war das? Eine Frau. Die wird zuerst genannt. Und den Aquila. Meine Gehilfen in Christus. Aber die Frau wird zuerst genannt. Welche haben für mein Leben ihren Hals hergegeben? Das heißt, sie haben mit ihrem Leben Bürge gestanden. Welche Situation das war, das wissen wir heute nicht mehr. Auf jeden Fall, sie haben gesagt, wir stehen für ihn Bürge. Er ist nicht ein Gegner des Staates. Welchen ich nicht allein danke, denn dadurch wurde das Leben des Apostels verlängert, sondern alle Gemeinden unter den Heiden. Da dass Paulus seinen Dienst an den Heiden weiter tun konnte. Das war ja notwendig, damit das Evangelium von der Gemeinde, die da ist, der Leib des Christus, verwirklicht werden konnte. Wann haben wir eigentlich schon einmal als heidenchristliche Gemeinde für Aquila und Priscilla gedankt? Gott und Vater, ich danke dir für die beiden, sonst wäre die Botschaft nicht zu mir gekommen. Auch grüßet die Gemeinde in ihrem Hause, grüßet Epänetus, meinen Lieben, welcher ist der Erstling unter denen aus Achaia in Christus. Jetzt geht's weiter. Grüßet Maria, welche viel Mühe und Arbeit mit uns gehabt hat. Eine Frau, die in Rom lebte, früher vielleicht in Palästina war. Grüße den Andronikas und den Junias, meine Gefreundeten, meine Mitgefangenen, welche sind berühmte Apostel, anerkannte Apostel vor mir gewesen in Christus. Grüßet Amplias, meinen Lieben in dem Herrn. Grüßet Urban, unseren Gehilfen in Christus, und Stachis, meinen Lieben. Grüßet Apelles, den Bewährten in Christus. Grüßet die da sind von des Aristobuls Gesinde. Grüßet Herodion, meinen Gefreundeten. Grüßet die da sind von des Narzissus Gesinde in dem Herrn. Grüßet, jetzt kommt wieder eine Frau, Tryphäna und die Tryphosa, welche in dem Herrn gearbeitet haben, also viel Mühe sich gemacht haben. Grüßet die Persis, meine Liebe, welche in dem Herrn viel gearbeitet hat. Grüßet Rufus, das ist der Kreuzträger, der Sohn des Kreuzträgers Simon von Kyrene, das hören wir aus dem Markus-Evangelium. Rufus, den Auserwählten in dem Herrn, und seine, und das ist ein ganz köstlicher Ausdruck, und meine Mutter. Paulus muss sehr früh, Professor Hofer beschäftigt sich sehr mit der Vorgeschichte, dem Entwicklungsleben des Paulus in seiner Jugendzeit, muss sehr früh verwaist gewesen sein. Er hatte einen furchtbar strengen Vater gehabt haben, der, wenn man das Anschauungsbild für Römer 7 dann abgegeben hat, ich aber starb. Welches Jugenderlebnis dahinter steckt, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall, es war eine harte Kinder- und Jugendzeit. Und da spricht er von einer Frau, die zu ihm war wie seine Mutter. Man merkt aus diesen Worten, wie wohl das diesem Apostel tat. Wir meinen, das war immer der große Mann, bei dem ging alles so von selber. Nein, das war ein Mensch, genauso wie wir, der nach Liebe verlangte, Liebe hungrig war und dankbar war, wenn man ihm Liebe entgegengebracht hatte. Nicht so, dass er ein Mensch, der alles, was er mit Liebe zu tun hat, zurückgewiesen hätte. Paulus war nicht der Weiberfeind, wie man ihn hinstellt, sondern er war sehr empfindsam für die Güte, die ihm von Frauen entgegengebracht wurde. Rufus, seine und meine Mutter, grüßet Asynketus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes und die Brüder bei den Göttern sind Namen dabei, von denen wir gar nichts wissen, mit denen wir uns gar nichts beschäftigen. Wenn wir erst die Bedeutung der Namen anschauen, dann kann man da für Bibelstunden Stoff genug finden. Grüßet Philologus und die Julia, Nereus und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Grüßet euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch die Gemeinde Christi. Eine Fülle von Namen und große Dankbarkeit Frauen gegenüber. Er wusste, was das bedeutet, wenn hinter einem Dienst auch treu betende Frauen sind. Die sieht man nicht nach außen. Von der Deborah hören wir in den vielen Berichten über einen Jakob gar nichts. Erst am Schluss, als ihr Fehlen, ihr Tod, gesagt hat, jetzt fehlt eine wichtige. Schauen Sie her. Wissen Sie, was das ist? Der Brief einer 90-Jährigen seit Jahrzehnten, Tag und Nacht unter schwersten Schmerzen leidenden Schwester, die mir immer, wenn sie weiß, dass ich einen Dienst tue, als Blinde einen Brief schreibt. Den hat sie mir geschrieben für die Konferenz auf dem Schönblick. Und wenn ich mich dann telefonisch bei ihr bedanke, dann sagt sie, und ich bete nicht nur für dich, sondern für die ganze Konferenz. Ahnen wir, was dahinter an geistlichen und geistigen Kräften mobil wird? Wir sehen das nicht, wir achten das oft nicht, aber wer übersieht es nicht? Gott und sein Christus, sie übersehen es nicht. Auch der erhöhte Christus, sie wissen Sie, wie die schreibt? Sie hat ja früher mal gesehen und ich habe die ein Erinnerungsbild. Und da wird der linke Zeigefinger hier auf den ersten Buchstaben gelegt und drüber der Buchstabe geschrieben. Dann rückt sie mit dem Zeigefinger etwas nach und schreibt den zweiten Buchstaben. Dann kommt, und so entsteht ein Brief. Es ist manchmal nicht leicht. Manchmal nicht leicht, ihn zu entziffern. Aber dahinter steckt eine Liebe und vor allen Dingen eine Hingebung. Es möchte doch der Name des Herrn bekannt werden. Das ist dann der Brief, den sie 6 Wochen später zu meinem Geburtstag geschrieben hat. Sie meint, sie dürfe nicht bloß, wir sprechen ja oft und oft miteinander, ich habe auch hier von hier aus gesprochen, denn sie braucht eine solche Verbindung. Sie ist so einsam in einem Altenheim, wir haben ja keine Ahnung. Was für Einsamkeiten es gibt. Ich weiß es, weil ich 1,5 Jahre selber in einem Altenheim gewohnt habe und weil ich in der Zeit lauter alte Menschen besucht habe in anderen Altenheimen, um sie ein wenig aufzumuntern. Was ist das für eine Not? Die Einsamkeit. Alt werden ist nicht bloß eine schöne Sache, weil man sieht, wie treu Gott ist. Alt werden ist auch eine schwere und manchmal eine unschöne Angelegenheit. Wenn man sieht, wie hinfällig Menschen werden können, die ehemals aktiv waren, viel aktiver als man selber gewesen ist. Wenn man so Lebensgeschichten dann hört, dann erstaunt man, was Gott in ein derartiges Leben hineingelegt hat. Deine Dankbare in seinem Frieden, innerlich heil gewordene, glückselige Martha. Das ist der letzte Satz aus diesem Brief. Ich sage mir, was wird sein, wenn sie nicht mehr lebt? Wer tritt dann ein? Schwester Helene Görling schreibt in ihren Briefen immer wieder, und wie geht's deinem Hans Martin? Das ist der Sohn, der dritte, den Gott geschlagen hat. Seit 8 Jahren unsagbare Schmerzen, seit seinem Betriebsunfall arbeitsunfähig. Und wie geht's deinem Sohn? Ich bete für ihn. Dabei hat sie ja selber größte Schmerzen. Was bedeuten solche Frauen? Was ist, wenn Deborah, die Amme Jakobs, stirbt? Ist jetzt Jakob so weit, dass er allein gehen kann? Wir glauben ja gar nicht, wie lange Männer die Stütze einer Frau brauchen, dass sie nun selber gehen können. Ich will ihm eine Gehilfin geben, ist die Regel. Aber was ist, wenn diese Gehilfe nicht mehr lebt? Wenn man 40 und 50 Jahre sich an ihre Nähe gewöhnt hat, wenn ihre Gebete einen Begleiter haben. Ich möchte da an eine Gelegenheit erinnern, die mich zu Tränen gerührt hat. Meine Frau, dass ich schweige, wenn man den Textzusammenhang kennt und wenn man weiß, wie das einzuordnen ist in die ganze Umwelt dieses Mannes, dann merkt man, das ist ein Schutz für die Frau, nicht eine Zurückstellung. Davon war Paulus überhaupt nicht überzeugt, dass man die Frau zurückstellen müsse. Gegenteil, er achtete sie. Ich wollte das nur sagen, weil wir unter Umständen eine falsche Vorstellung, falsches Bild bekommen von dem, was das Wort eigentlich sagen möchte. Paulus bietet ja auch der Frau seelsorgerlichen Dienst zu tun an einem Mann. Denn das war ja so, seelsorgerlicher Dienst war Einzeldienst und da möchte er sich schützen davor. Das ist der Sinn. Immer wieder das Besorgtsein, dass die Frau das empfängt, was ihrem Wesen gemäß ist. Das sollte nur nebenbei noch gesagt werden. Es ist mir ein Anliegen, dass eben das richtige Bild entsteht. Und man braucht schon einige Zeit, um das richtige Bild herauszugraben, weil so viel Schutt über die Bilder gekommen sind, die Gott uns vor Augen stellt, und weil wir dann einfach nachsagen, was andere vor uns gesagt haben, weil man sich nicht die Mühe nimmt, genau den Text zu betrachten. Und nun ist Jakob in eine Epoche eingetreten, die ich überspringen muss. Das ist die Zeit, in der sich die Aufmerksamkeit Gottes und des Berichterstatters auf Josef konzentriert und eigenartig. Auch dort, wo das tiefe Leid über ihn kommt, hören wir nirgendwo, ich lasse mich gern berichtigen, nirgendwo, dass Gott zu ihm ein Trostwort gesprochen hätte. Oder kennen wir das? Die ganze Periode verläuft ohne ein Wort Gottes an den Jakob zu richten. Er muss allein fertig werden. Bedeutet das vielleicht, dass Gott sagt, jetzt bist du reif dazu? Gott kann ja seine Kinder nicht immer wie kleine Kinder gängeln. Sie sollten aus dem, was sie aus dem Wort erfahren und aus dem Wandeln mit Gott gelernt haben, nun fähig sein, selber fertig zu werden. Das Zeichen des erwachsenen Sohnes ist, dass er sich ein Denken angewöhnt, das dem des Vaters ähnlich ist. Dass Gott dann in unserem Leben immer wieder eingreift, uns einen Bruder schickt, uns eine Ermutigung gibt, dass er Menschen willig macht, mit uns zu tragen und zu kämpfen, das entspricht dem Wesen seiner überströmenden Gnade. Aber im Großen Ganzen geht doch das Bemühen Gottes dahin, seine Söhne so zu erziehen, dass sie in den Linien des Vaters denken. Und das ist anscheinend viel, viel wichtiger, als in jedem Fall die Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Da höre ich vor einiger Zeit, es gäbe ein Power-Evangelium. Habt ihr da schon was gehört? Von dem neuen Power-Evangelium, das Macht-Evangelium, dass es überhaupt für einen Gläubigen keine Schwierigkeit mehr gibt und dass sie einfach über allem, was da an Niederziel ist, hinwegschreiten wie ein Königskind über alles andere. Es gibt auch so ein Buch, wie Königskinder. Ja, und dann schauen wir uns die Wirklichkeit an. Man kann ja so etwas überspielen, aber sehr häufig ist das, dass einmal auf einmal Erinnerungen aufsteigen. Wir haben ja zwei Kriege miterlebt, wir haben Revolutionen miterlebt, wir haben grausame Straßenkämpfe miterlebt. Ja, das hat einen doch geprägt. Auf einmal kommt eine Erinnerung an jene schrecklichen Begebenheiten. Und man muss jetzt fertig werden und kann nicht wie ein Königskind darüber hinwegtänzeln, und das möchte man. Hinwegtänzeln, das geht nicht gut. Wir müssen uns ganz klar von Gottes Wort sagen lassen. Der Weg ist der Weg Jesu Christi. Von Greber hat immer gesagt, leiden, schweigen, sterben. Und er hat es vorgelebt. Leiden, schweigen, sterben. Oftmals der Dummheit gegenüber schweigen, oftmals falschen Anschuldigungen gegenüber schweigen. Auf jeden Fall, Jakob wird jetzt anders geführt. Erst am Schluss löst sich die Spannung, die ihn bis in sein Alter hinein zu tragen aufergeben war. Er trauerte um seinen Josef. Er konnte ihn nicht vergessen, obwohl der Sohn schon längst der zweitmächtigste Mann in jenem ägyptischen Weltreich geworden war. Und nun ist er 130 Jahre alt. Es ist schon viel, wenn man 104 Jahre alt wird. Sehe ich oft. 130 Jahre. Und da wird er berufen, dreimal zu segnen. Die erste Segnung, der Weltherrscher, Pharao, begehrt von ihm, gesegnet zu werden. Als er ihn aufgenommen hatte, mit seinen Söhnen, in einem der fruchtbarsten Gebiete, wo genügend Weideland vorhanden war, da sieht Jakob, wie dankbar er diesem Manne gegenüber sein muss. Und als Josef ihn zu dem Herrscher führt. 1. Mose 47, Vers 7. Josef brachte auch seinen Vater Jakob hinein und stellte ihn vor Pharao. Und Jakob segnete den Pharao. Pharao aber fragte Jakob, wie alt bist du? Jakob sprach zu Pharao, die Zeit meiner Wallfahrt ist 130 Jahre. Wenig und böse ist die Zeit meines Lebens und langt nicht an die Zeit meiner Väter in ihrer Wallfahrt. Isaac wurde nämlich 180 Jahre alt, als ihn seine beiden Söhne begruben, Jakob und Esau. 130 Jahre. Herr Josef schaffte seinem Vater und seinen Brüdern Wohnung und gab ihnen Besitz in Ägyptenland am besten Ort. Der Segen, ein Ausdruck seiner Dankbarkeit. Segnen, ein beinahe vergessenes Wort. Unter den Familienpapieren, die den Bombenangriff überlebt haben, weil sie in einem Koffer waren, was als einziges Besitztum gerettet wurde, alles andere ist kaputt gegangen, befindet sich der schriftliche Segen eines meiner Vorfahren. Er war 50 Jahre lang Lehrer in Oberbaldingen auf der Bahr zwischen Schwarzwald und der Alb. 50 Jahre lang Dorfschulmeister von 1700 so und so viel bis Ende des 18. Jahrhunderts. ein Segen, wo er seine Söhne segnet. Habe ich mir gedacht, was muss das für ein Mann gewesen sein? Vielleicht hat er von Pädagogik nicht so viel lernen müssen, wie wir lernen mussten. Vielleicht hat er von Psychologie nicht so viel in sich mit herumgetragen, als eine ungeheure Last. Aber vielleicht hat er die Kinder besser erzogen, die ihm anvertraut wurden. Damals hatten die Lehrer viel Kinder, bis zu 100, 1. bis 7. Klasse. Und sie war darauf angewiesen, dass ein anderer noch mithalf in ihrer Arbeit. Und für den anderen waren die übrigens, in dem Dorf waren 3-mal der Großvater, der Vater, der Sohn, jeder 50 Jahre lang Lehrer. 150 Jahre lang die Erziehung des Dorfes in den Händen der gleichen Familie. Das hat es damals noch gegeben. Der Sohn hat als Schulgehilfe angefangen, hat gelernt und dann hat er eine Berufung gemacht. Da kam der Schulinspektor, das war ein Pfarrer, und hat nachgeschaut, ob er das kann, ob er den Kindern Lesen, Schreiben, Rechnen in den Grundzügen beibringt, ob er ihnen den christlichen Glauben erklären kann, das waren die Hauptstücke aus dem Katechismus, und ob sie die Lieder vor allen Dingen kennenlernen. Damals wurde noch sehr, sehr viel Wert auf das Lied singen, auf das Singen von Chorälen gelegt, und damit, mit diesem Schatz, sind die Menschen hinausgezogen ins Leben, und sie konnten sich daran halten, in den Dingen, wo menschlicher Halt vergeblich war. Der Segen, nicht nur der Segen Gottes macht reich, auch der Segen von Menschen kann Reichtum vermitteln. Segnen, gutes Denken, gutes Sagen, gutes Weitergeben. Muss eigentlich segnen. Was mir Gutes gegeben wurde, möchte ich an andere weitergeben. Nicht ich möchte etwas haben im Segnen, sondern andere sollen an dem teilnehmen, was mir wertvoll war. Das kommt in dem schriftlichen Segen jenes Schulmeisters zum Ausdruck. Im Segnen steht immer der andere im Vordergrund. Segnen kann nur, wer sich selber vergisst und sich selber zurückstellen kann. Jetzt könnte man von der hebräischen Bedeutung Berek ausgehen. Ich weiß nicht, hängt das zusammen mit Bara? Das ist jenes Schaffen. Könnte sein, dass Segnen verwandt ist mit Schaffen. Denn Gott ist ja der Schaffende und zugleich Segnende. Kaum ist die Schöpfung in Erscheinung getreten, heißt es. Und, das war das Erste, was Gott mit seiner Schöpfung macht. Und Gott segnete sie, seid fruchtbar und mehret euch. Ich weiß nicht, ich kann, also bitte verlasst euch auf diese Erklärung nicht ohne weiteres, sondern versucht einmal mit Hilfe von Langenberg, der kann einem ja eine gute Hilfe dabei geben. Im Griechischen heißt, das heißt hier Berek, bedeutet so viel wie segnen, preisen. Wo preisen steht in unserer Übersetzung, kann man ohne weiteres auch segnen einsetzen. Am meisten in den Psalmen. Ich glaube, Langenberg zählt 26 Stellen in den Psalmen auf, wo vom Segnen die Rede ist. Ich will nur eine einzige Stelle nennen, weil sie nämlich die umfassendste Stelle ist. Im kürzesten Psalm. Welches ist der kürzeste Psalm? Der nur aus 2 Versen besteht. Das ist der, hinten noch, danach kommt dann bald der längste aller Psalmen. Da kann man sich leicht merken, wenn man ihn sucht. Das ist also der Psalm 117, 2 Psalmen später kommt dann der 119. Mit dem früher das Psalmbuch Abschluss, alles andere ist da noch ein Anhang dazu. 117. Lobet den Herrn, alle Juden. Im Psalm beschäftigt sich vor mit den Juden. Und der Psalmdichter ist ja ein Jude. Nein, im Segnen, im Danken kann man nicht mehr an sich denken. Da muss man an alle anderen denken. Wer das nicht tut, dessen Lob bedarf wohl einer Förderung. Lobet den Herrn, alle Völker. Segnet ihn, alle Völker. Na, alle Heiden heißt das erst. Und dann segnet ihn alle. Alle Völker. Ich glaube, in einer Übersetzung in der Elberfelder heißt, alle Völker werden ihn segnen. Stimmt's? Also, seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Halleluja. Einer der am tiefsten reichenden Psalmen. Denn hier werden alle Völker aufgefordert, Gott zu segnen. Ja, braucht denn Gott gesegnet zu werden von Menschen? Epheser 1. Gesegnet sei der Gott, da ist nämlich Paulus ganz im Alten Testament, wenn er das sagt. Das möchten wir gar nicht annehmen, dass der Epheserbrief so vom Alten Testament intendiert ist. Aber tatsächlich, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen inmitten der auf himmlischen, steht wörtlich da. Die auf die Wesenheiten, von deren Macht und Schönheit und Kraft und Herrlichkeit wir gar keine Ahnung haben, wenn einer von denen uns begegnen würde, wir würden ihn anbeten und dürfen es gar nicht. Denn wir dürfen nur einen anbeten, das ist der Sohn, in dem wir den Vater durch unsere Anbetung ehren, aber nicht einen, der zwar mächtig ist, und wenn es der Allermächtigste wäre, wenn es der Erzengel wäre, wenn es ein anderes Wesen mit unaussprechlich hoher Herrlichkeit begabt wäre, nur einer darf angebetet werden. Dazu will der Epheserbrief uns auffordern. Der, von dem alle Wesen sich verhüllen müssen, wie bei Jesaja 6, wo die Erzengel mit verhülltem Angesicht nur Gott anbeten, wir aber mit aufgedecktem Angesicht sollen Gott anbeten im Sohn, denn im Sohn wird ja Gott sichtbar und wir brauchen ja ein Bild. Gott können wir uns nicht vorstellen. Er wohnt in einem Licht, nach dem Timotheusbrief, da niemand zukommen kann, wenn wir nicht in Jesus ihn sehen. Wenn wir nicht in Jesus ihn anbeten, dann haben wir nichts, womit wir Gott gegenüber uns nahen dürften. Nur in Jesus. Philippus sagt, der Herr, also sagt, zeig uns nur einen Augenblick die Herrlichkeit des Vaters. Das genügt uns vollkommen. Aber nur einen Augenblick möchten wir sehen, dass es tatsächlich stimmt, was du gesagt hast. Der Herr sagt, nein, Philippus, so lange kennst du mich und du sagst, zeig uns den Vater. Hier wird der Vater wirklich Jesus. Das ist die einzige Möglichkeit, mit Gott in Verbindung zu kommen, damit wir ihn schauen können. Das kommt aber einmal, das könnten wir jetzt noch gar nicht fassen, weder verstehen noch ertragen. Segnen. Eulogan, gutes Sagen, das ist Segnen. Ich werde oft gefragt, ja, was heißt denn das, gesegnet sei Gott? Wie macht man denn das? Im Alten Testament steht es genau drin. Wer Dank opfert, der segnet mich. Dank opfern, ein Opfer ist schwer. Danken, wenn es schwer wird, der Segen nicht. Gott wartet darauf auf solche, die alle Zeit danken, alle Zeit für alles. Also es ist nicht leicht. Nein, Geschwister, es ist wirklich nicht leicht. Wenn Gott nicht selber dazu Gnade gibt, dann wird es ein Krampf. Oder wir resignieren. Aber wenn er Gnade gibt, dann kann auch für das gedankt werden, was nach menschlicher Auffassung überhaupt nicht dankenswert ist. Wer Dank opfert, der segnet mich. Dann sage ich, lesen wir einmal die Lieder eines Paul Gerhardt. Dann wissen wir, wie man Gott segnet. Der hat es verstanden. Trotzdem, arbeitslos geworden, weil er den Revers seines Kurfürsten einfach nicht unterschreiben konnte. Er war Lutheraner und der Kurfürst war Reformierter und da waren ja Gegensätze. Die Lieder eines Paul Gerhardt sind erst 100 Jahre nach seinem Tod ins reformierte Gesangbuch aufgenommen worden. Die haben den nicht als gleichwertigen Christ betrachtet. Der war ja Lutheraner. Der hat ja eine ganz andere Abendmahlslehre von Zwingli herkommend. Der kann doch unmöglich ein richtiger Gläubiger sein. Das musste er sich gefallen lassen von seinem Kurfürst. Wurde er des Amtes entfernt, weil er nicht unterschreiben konnte, nur das zu sagen, was reformiert ist, also zwinglianisch ist. Wo war das? Arbeitslos. Frau gestorben, seine Lieblingstochter gestorben. Er wusste nicht, wie es weitergehen soll. Und dauernd in Todesangst leben, ob nicht schwedische Marodeure oder kaiserliche Trupps das Land durchziehen, brandschatzen, denn damals musste der Krieg den Krieg ernähren. Da wurden einfach die Bauern geplündert und gequält. Das war die Zeit 30 Jahre lang von 20 Millionen Menschen, die damals in Deutschland lebten, nur noch 5 Millionen übrig geblieben. 75% getötet an der Pest, die immer dem Krieg folgte, weil man die Gefallenen überhaupt nicht begraben konnte. Durch den Hunger, weil nichts mehr gesät und geerntet werden konnte. Und in dieser Zeit leben und dann lesen wir die Lieder eines Paul Gerhardt. Kein Klagelied, nur Lob und Danklieder. Wer Dank opfert, der segnet mich. Wir brauchen uns nicht die Köpfe zerbrechen, wie machen wir das? Wir brauchen nur einmal anfangen zu danken. Das konnte jetzt ein Jakob. Er ist still geworden. Wir hören von seinem inneren Leben nichts mehr. Wir merken nur an äußeren Begebenheiten, wie er anders geworden ist. Gott braucht oft lange, 130 Jahre bei ihm, und am Schluss konnte er seine zwei Söhne, die Söhne des Jakob, Ephraim und Manasse, segnen und ganz am Ende noch, gestützt auf seines Stabes Spitze, er konnte allein nicht mehr stehen und nicht mehr sehen, segnete er seine 12 Söhne. Ein Segner, einer, der Gutes sagen konnte, wenn er auch so vieles in seinem Leben aufzuweisen hatte, was wir verurteilen. Aber wir wollen vorsichtiger sein, bevor wir einen Menschen verurteilen. Und dann sind wir wieder fragen, bin ich so weit? Kann ich segnen? O Gott, mach mich zu einem dankbaren Menschen, denn in der Dankbarkeit bereitet sich die Kunst des Segnens vor. Und was sagt der Apostel Petrus, der kurz vor seinem Tode noch einmal die Gemeinden anschreibt, die vorher von Paulus betreut wurden, da in Kleinasien. Paulus war ja zu der Zeit schon längst nicht mehr am Leben. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern dagegen segnet und wisset, dass ihr berufen seid, den Segen zu ererben. nach der Auffassung dieses Trostapostels, ist die Aufgabe der Gläubigen im Segnen begründet. Ihr seid dazu berufen, zum Segen, denn dann könnt ihr den Segen, den euch Gott zugedacht hat, euch aneignen. Es lässt sich nicht Segen aneignen, bevor man nicht gelernt hat, für andere da zu sein. Das ist das, was der Jakob am Anfang seines Lebens meinte. Wenn ich nur den Segen des Vaters habe, dann habe ich alles. Aber wer Segen für sich überwinden will, der kommt in ein Leben des Kampfes und des Krampfes hinein. Erst wenn einem deutlich geworden ist, ich bin berufen, andere zu segnen, kann Segen zum Gewinn werden. Herr Jesus, wir danken dir, dass du die Botschaft des Vaters an uns bist. In dir wurde das Wort, das der Vater uns sagen wollte, zur Wirklichkeit. Und wir danken dir, dass du uns an der Hand nimmst und zurückführst dem Vater in sein Heimathaus entgegen. Hab Dank, dass wir auch davon einiges lebendig werden lassen konnten. Ach, ich weiß es nicht, ob die Worte überhaupt etwas bewirken. Du allein weißt es. Es sind ja so schwache, so hilflose, so unvollkommene Worte gewesen. Wenn deine Gnade uns etwas sagen will, dann ist das unverdiente Gnade. Wir preisen diese Gnade. Herr, mach uns fähig, dankbarer zu werden und im Dank auch segnen zu lernen. Amen.